Herzlich willkommen zu Österreichisches Rotes Kreuz, der Podcast. Dargestellt wird die Arbeit der größten humanitären Organisation und wofür das Rote Kreuz in Österreich sowie weltweit steht. Wir freuen uns auf spannende, informative, aber auch berührende Geschichten mit MitarbeiterInnen, Freiwilligen und Menschen aus der Gesellschaft.
Herzlich willkommen beim Podcast des Österreichischen Roten Kreuzes. Mein Name ist Janina Lebeschak und ich darf ihn moderieren. Gemeinsam mit Persönlichkeiten der größten humanitären Non-Profit-Organisation des Landes werden wir ab sofort einen Blick hinter die Kulissen werfen. Und auch so manch heißes Eisen aus dem Feuer holen, wenn es um Themen wie Pflege, Bildung oder Integration geht. Heute aber die große Premiere und ein besonderer Gast. Er ist seit stattlichen 35 Jahren im Dienst der guten Sache. Magister Gary Feutig ist Bundesrettungskommandant des Österreichischen Roten Kreuzes und Mitglied der Geschäftsleitung. Ein überzeugter Rotkreuzler. Das zeigt auch sein freiwilliges Engagement. Denn seit ebenso 35 Jahren ist er als ehrenamtlicher Notfallsanitäter im Einsatz. Seit 2012 ist er zusätzlich für die Bereiche Blutspendewesen, Einsatz, Innovation und Beteiligungen verantwortlich. Das gesamte Einsatzmanagement im nationalen und internationalen Bereich fällt damit ebenso in seine Zuständigkeit wie das Rettungswesen oder die psychosoziale Betreuung. Herzlich willkommen, Gary Feutig.
Schönen guten Tag, hallo.
Wir beginnen mit der Vergangenheit. 35 Jahre im Dienst des Österreichischen Roten Kreuzes. Kannst du dich da eigentlich noch an deinen ersten Arbeitstag oder sogar an deinen ersten Einsatz erinnern?
Ja, das kann ich mich tatsächlich. Bei meinem ersten Einsatz, das war ein Krankentransport aus einem Unfallkrankenhaus in Wien auf eine psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses in Wien. Und ich weiß das deshalb so genau, weil ich diesen Dienst mit meinem Onkel gemacht habe. Der auch der Grund ist, dass ich beim Roten Kreuz bin, weil der mir in meiner Kindheit und Jugend halt immer erzählt hat, wie es denn da so im Rettungsdienst zugeht, und das hat mein Interesse geweckt. Und den ersten Dienst habe ich dann natürlich standesgemäß mit ihm gemacht, und ich habe gleich einen Fehler gemacht, weil ich bin mit diesem Patienten, der sitzend zu transportieren war, quasi rausgefahren aus dem Haus zum Auto, das draußen geparkt hat, und das darf man nicht, weil man muss mit dem Auto reinfahren und den Patienten innen im Krankenhaus umladen oder im Gebäude. Damals hat das noch ganz anders ausgesehen als heute, aber der Grundsatz bleibt. Ne? Wir machen es möglichst quasi auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil ja ganz, ganz viele Leute sich sehr viel für unsere Arbeit interessieren. Das ist schön, aber für die Patientinnen und Patienten müssen wir natürlich die Privatsphäre entsprechend waren.
Absolut, also dieser erste Moment, der wird dir wahrscheinlich für immer im Gedächtnis bleiben.
Ja, vermutlich, weil jetzt hat das 35 Jahre geschafft, dass die nächsten Jahre auch noch schaffen.
Apropos 35 Jahre, da ist ja viel passiert. Naturkatastrophen, Gesundheitskrisen, soziale Krisen, Flucht, Integration. Im Laufe der Vergangenheit hast du an den unterschiedlichsten Schauplätzen mitgeholfen und Leben gerettet. Welche großen, kleinen, dramatischen, traurigen, schönen, lustigen Momente werden die für immer im Gedächtnis bleiben?
Ja, es sind tatsächlich einerseits kleine Augenblicke, die geprägt haben oder prägen. Das ist im Rettungsdienst sehr häufig der Fall, wenn es einfach nahe geht, positiv oder negativ. Wenn man besondere Menschen kennenlernt zum Beispiel, oder wenn man seine eigenen Vorurteile identifiziert und darüber hinwegkommt, weil man eigentlich geglaubt hat, sozusagen, ja, das ist ein Fall, den kenne ich schon oder den glaube ich zu kennen, oder den Menschen kann ich gut einschätzen, und dann komme ich aber drauf, der hat ganz andere Facetten, die ich sozusagen im Laufe von vielleicht nur 5 Minuten erkenne. Und dann ist dieses Aha-Erlebnis. Und dieses Aha-Erlebnis ist es oft, dass dann auch hängen bleibt. Im Positiven wie im Negativen. Und die großen Dinge, das sind halt die großen Katastrophen, etwa das Jahrhunderthochwasser 2002, das Österreich sozusagen in weiten Teilen ereilt hat, in einer bis dahin nicht glaubbaren oder für möglich gehaltenen Art und Weise, dass einerseits sozusagen das ganze menschliche Leid quasi von Vernichtung von Existenzen gezeigt hat, andererseits aber auch eine unglaubliche große Welle der Solidarität in diesem Land gezeigt hat.
Ich kann mich noch an das kleine Rekordhochwasser erinnern, das vor allem Wien betroffen hat 2013. Also ich habe nur quasi hinschnuppern dürfen, welches Ausmaß die Not haben kann, wenn man wirklich von einem Hochwasser richtig betroffen wird. Ich habe am Donauufer so eine kleine Kabane und weiß, dass die Menschen dort 2023 an das Hochwasser 2013 zurückdenken. Und ich habe diese Fotos erst unlängst gesehen und es war einfach unvorstellbar, in welcher Geschwindigkeit einfach der Existenzen ruiniert worden sind. Umso schöner finde ich es, dass die österreichische Bevölkerung da so eine große Solidarität gezeigt hat. Solidarität ist auch schon mein nächstes Stichwort, ja. 2015. Mir gefällt das Wort nicht, mir ist allein kein besseres eingefallen. Die große Flüchtlingskrise. Ihr habt da nicht nur Nothilfe und humanitäre Unterstützung provided, also Nahrungsmittel, Wasser, medizinische Versorgung, Logistik und Koordination. Ihr wart auch bei der, oder seid immer noch bei der Unterstützung in Sachen Integration von Flüchtenden in die Gesellschaft dabei. Kannst du dich da an besonders bewegende Momente erinnern?
Ja, also zunächst einmal, wir sagen deshalb nicht Flüchtlingskrise, weil es keine Flüchtlingskrise war, sondern eine politische Krise im Umgang mit den Flüchtlingen. Und ich selbst spreche immer von der Flüchtlingshilfe, die wir geleistet haben. Ja, es sind ein paar Aspekte. Also zunächst einmal war ja das eine künstlich geschaffene Situation. Es hat in Ungarn, die Republik Ungarn, hat Menschen zurückgehalten. Der damalige Regierungschef hat dann sozusagen Deutschland und Österreich erpresst und hat sozusagen diese Menschen auf einmal mehr oder weniger losgeschickt. Nicht nur losgeschickt, sondern sogar transportiert an die Grenze. Und das mit dem Ziel vermutlich, uns zu überfordern. Es war allerdings ein Freitag, glaube ich, an dem das passiert ist. Und an einem Freitag, Samstag, Sonntag können wir nicht überfordert werden mit so einer Situation, weil es in Österreich ein System der Freiwilligenhilfe gibt. Und gerade am Wochenende natürlich Freiwillige sozusagen ganz, ganz viel Möglichkeit haben, sich zu engagieren. Und damit ist es gerade am Wochenende für uns viel einfacher, so einen Einsatz hochzufahren aus dem Nichts. Weil man muss wissen, es waren die Grenzen von Ungarn zu Österreich relativ dicht eigentlich. Es hat ein wochenlanges Hickhack gegeben über den Umgang mit flüchtenden Menschen, die sich in Ungarn aufhalten. Es hat furchtbare Bilder gegeben vom Hauptbahnhof in Budapest etwa. Und dann auf einmal sind da Tausende, Zehntausende Menschen sozusagen von den ungarischen Behörden mit Bussen und mit der Bahn an die österreichische Grenze gebracht worden. Und wir haben halt innerhalb von wenigen Stunden die Versorgung für diese Menschen sichergestellt, den Transport sichergestellt, weil deren Ziel war es, nicht nach Österreich zu kommen, sondern deren Ziel war meistens irgendwo in Deutschland, in Holland oder in anderen Ländern. Und ja, das hat letztlich dann dazu geführt, dass sozusagen noch viel, viel mehr Menschen nachgekommen sind, weil sie gesehen haben, ah, da gibt's jetzt ein Window of Opportunity. Und in unserer Geschichte war das eigentlich ein riesengroßer, spontaner Einsatz, der auch mit nie dagewesenen Problemen und deren Lösungen wir konfrontiert waren. Und da gibt's natürlich unglaublich viele berührende Geschichten dazu. Ja, Menschen, die sozusagen gekommen sind in einem Zustand, wo man nicht möglich gehalten hätte, dass diese Menschen überhaupt auf der Reise sind. Ja, wir sind etwa von deutschen Kollegen einmal konfrontiert worden mit einem riesengroßen Vorwurf, warum wir Menschen unversorgt weiterschicken nach Deutschland, weil die haben noch Schussverletzungen mit den Geschossen sozusagen im Körper, die nicht entfernt wurden. Schwangere Frauen, die sozusagen einen toten Fötus sozusagen in sich hatten und nicht hier versorgt werden wollten, sondern weiterfahren wollten. Also viele so Dinge, wo man sich, was heute mir noch kalt über den Rücken rinnt. Und auf der anderen Seite sozusagen halt auch die schönen Geschichten, wo man gemerkt hat, ja, wie die Menschen froh sind, jetzt in Sicherheit zu sein vor den Bomben, vor dem Terror, vor dem sie geflohen sind und hier endlich eine Perspektive für sich, ihre Kinder, ihre Familie zu haben. Und dann auch ein paar so lustige Anekdoten wie etwa, in Spielfeld in der Steiermark haben sich auf einmal hunderte, tausende Menschen auf den Weg gemacht, zu Fuß auf die Autobahn, weil sie auf Google Maps oder wo auch immer gesehen haben, Deutschlandsberg, und sie wussten, sie wollten nach Deutschland und haben Deutschlandsberg und Deutschland irgendwie, weil es ja so ähnlich ging, verwechselt und haben gesehen, es ist eh nicht so weit, also gehen wir zu Fuß. Und das führt uns natürlich alles in der Logistik, also jetzt im Großen, sind das große Herausforderungen.
Das glaub ich.
Ja, Menschen, die nach Deutschland wollen, aber womöglich im Zug nach Villach sitzen, weil wir dann über die Tauernstrecke sind nach Deutschland. Mhm. Und die sagen, sie wollen aber nicht nach Villach, weil das ist die falsche Richtung. Und alle wieder aussteigen. Also das sind viele, viele Punkte, die man halt mit guter Kommunikation lösen kann, aber immer nur dann, wenn man auch vertrauenswürdig ist für die Menschen. Und Behörden haben dieses Vertrauen oftmals verloren für diese Menschen. Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz haben dieses Vertrauen prinzipiell, aber es ist ganz, ganz schwierig, es aufrechtzuerhalten.
Ja. Puh, also ich muss sagen, schon die erste Mal Gänsehaut und Tränen in den Augen gehabt und wir haben noch nicht einmal richtig begonnen. Wir haben jetzt 2023. Viele Menschen sind bei uns geblieben. Gott sei Dank. Wie funktioniert Integration, Gary? Wie kann man den Österreichern und Österreicherinnen, den sogenannten Autochtonen, berechtigte, aber auch teilweise völlig krude und geschaffene Ängste nehmen vor dem Fremden?
Ich glaube, auf der Suche nach dieser Zauberformel sind wir alle. Die Frage ist halt, wie ist die persönliche Einstellung zu Neuem und Fremden und Andersartigen gegenüber? Das kann ich als Bereicherung empfinden oder das kann ich als Bedrohung empfinden. Menschen sind prinzipiell so gebaut, dass sie das nicht als Bedrohung empfinden, sondern mal neutral dem gegenüber sind. Aber je mehr man halt davor schon informiert wird über welche Eigenschaften dieses Neue, dieses Fremde denn haben soll und wie unangenehm oder angenehm das sein kann, ja, desto eher hat man halt dieses Vorurteil, diesen Bias, wenn man dann diesem Neuen oder diesem Unbekannten begegnet. Und das gilt natürlich auch für Menschen. Mhm. Also wir sehen etwa, und das ist sozusagen auch kurz nach 2016 sozusagen sehr deutlich geworden, dass Menschen, die gar keinen Kontakt mit Asylwerberinnen zum Beispiel haben, ein deutlich schlechteres Bild von diesen Menschen haben als Menschen, die im Kontakt mit ihnen sind. Und auch dann ist es so, selbst wenn sie im Kontakt sind, dann sagen sie auch, naja, der Mohammed und der Ibrahim, die sind schon in Ordnung, weil die kenne ich, aber die anderen, die braucht man nicht. Und das ist so ein ganz ein typisches Phänomen, ne? Dass man das, was man kennt, auch das Fremde, das man kennengelernt hat, oder den Fremden, den man kennengelernt hat, den schätzt man dann auch, weil da merkt man, ja, das ist ein Mensch, ein Typ wie du und ich, und die sind fleißig und die bemühen sich. Aber die anderen, von denen man nur irgendwelche wilden Schauergeschichten hört, vor denen fürchtet man sich dann am ehesten. Und letztlich ist es natürlich eine Sache der Offenheit. Ja, wie offen gehen nämlich beide Seiten aufeinander zu. Integration ist nichts, was einseitig passieren kann, sondern das muss natürlich auf beiden Seiten passieren. Und stellen wir uns das vor, jetzt in wo auch immer wir in Österreich sind, wir gehen durch eine Bezirkshauptstadt oder durch eine Landeshauptstadt und es gäbe keine Restaurants, die ausländisches Essen servieren.
Du meinst Niederösterreich?
Ja, es gäbe keine Pizza, es gäbe kein Sushi, es gäbe kein Kebab, es gäbe vielleicht nicht einmal die böhmische Küche. Wenn wir schon seit 200 Jahren so exklusiv gewesen wären, dann hätten wir auch sozusagen die vielen böhmischen Köchinnen vor 150 Jahren nicht in Wien und in Österreich gehabt und die hätten sozusagen ihre Küche damals nicht mitgebracht.
Es wäre unvorstellbar fad, ja. Gut, ein großer inhaltlicher Sprung, aber auch hier geht es um das Thema Menschlichkeit und wo beginnt meine Freiheit, wo hört die eines anderen auf? Corona, noch befinden wir uns in der sogenannten Postpandemie. Ich persönlich werde niemals die Bilder aus Bergamo vergessen, die ersten Toten. Ich werde auch nie den Tod eines guten Freundes an Covid vergessen und ich werde auch nie das Bild von Gary Feutig mit der Maske in der ZIP vergessen. Irgendwie hat mich dieser Anblick damals ganz schwer daran erinnert, wie ernst die Lage ist und dass ich das ernst nehmen soll. Nämlich nicht nur für mich, sondern vor allem für die sogenannten vulnerablen Gruppen. Ich kann das Wort so schwer aussprechen, einfach für die Leute, die geschützt werden müssen. Weißt du noch, wo du warst, als es klar wurde, jetzt wird's ernst, wir gehen in den Lockdown, wir müssen uns schützen, wir müssen unsere Mitmenschen schützen?
Naja, ich weiß ganz genau, wo ich war, als klar war, es gibt einen Lockdown oder es wird einen Lockdown geben. Da war ich im Bundeskanzleramt und war mit dabei, wie das entschieden wurde politisch. Die Geschwindigkeit, mit der das gekommen ist, hat jeden überrascht, allen voran mich, weil normalerweise passiert sowas eher sozusagen situationsangepasst und langsamer. Vor allem auch in Österreich und in der Politik und in der Verwaltung. Wo ich war genau, als ich mitbekommen habe, dass es ernst ist, das weiß ich gar nicht. Ich kann mich aber ganz gut erinnern, dass ich im Lockdown in einer Phase, wo ich nach 3-4 Wochen sozusagen tatsächlich jeden Tag viel gearbeitet habe, mir dann einmal ein Wochenende Auszeit genommen habe. Aber nicht, um jetzt mich zu entspannen, sondern um Szenarien zu entwickeln. Also eine der Aufgaben für Katastrophenmanager und Managerinnen ist es, sozusagen in Szenarien zu denken. Das heißt nicht, dass das alles kommen wird und das heißt nicht, dass wir uns permanent fürchten. Das heißt aber, dass wir natürlich sozusagen den Good, den Real und den sozusagen den Worst Case uns anschauen müssen, um zu schauen, okay, was kann man denn da machen? Und dann gibt's so einen Stufenplan und ein Konzept dazu. Und dieses Wochenende hat tatsächlich sehr an mir genagt, weil sich mit diesem Worst Case zu beschäftigen. In einer Phase, wo man ja viel von diesem Virus noch gar nicht weiß, wo man nicht weiß, sozusagen, wie ansteckend ist das, wie tödlich ist das für die Menschen, wie gut kann man denn die Ausbreitung verhindern. Also das war schon sehr belastend und sehr unangenehm. Und das war eigentlich der Moment, wo ich mir gedacht habe, puh, also es, wenn so ein Bad oder Worst Case kommt, dann sind wir als Gesellschaft eigentlich in den westlichen Gesellschaften sehr schlecht vorbereitet.
Uff. Apropos vorbereitet, nach dem Ebola-Ausbruch in Westafrika, da warst du ja an den Vorbereitungen für den Umgang mit importierten Fällen beteiligt. Inwiefern hat das bei Corona geholfen?
Das hilft immer. Also zunächst muss man sagen, was ist denn an Corona so speziell, also dass es neu ist und warum gibt es denn überhaupt, du hast vorher gesprochen von, ja, man muss vulnerable Gruppen schützen. Das muss man ja nur deshalb, weil das eine Erkrankung ist, die man von Mensch zu Mensch übertragen kann. Also wenn das jetzt eine Krankheit wäre wie Diabetes, ja, die nicht übertragbar ist, ja, dann braucht man auch niemanden schützen. Dann kann man sagen, na, alle, die zu viel essen oder die quasi halt einen Lifestyle haben, der zu Diabetes führt, sind auch selbst schuld. Muss man Mitleid haben, finde ich, aber braucht man jetzt nicht besonders quasi darauf achten, dass andere noch geschützt sind. Bei übertragbaren Krankheiten ist das anders. Und ob das jetzt Ebola ist oder eine respiratorische Erkrankung wie Corona oder HIV etwa, da muss man natürlich darauf achten, dass man selbst, man kann ja selbst, und die Freiheit des Einzelnen hast du angesprochen, man kann sich selbst dafür auch entscheiden, dass man Risiko eingehen möchte. Dass man, weil ich sage, ich bin jung, ich bin fit, ich kann das Risiko nehmen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich da schwer dran erkranke oder nachhaltig darunter leide, ist gering, daher gehe ich dieses Risiko ein. Ich muss mir aber auch bewusst sein, dass ich eben, wenn ich krank bin und vor allem dann, wenn ich die Krankheit übertragen kann, ohne dass ich es merke, dass ich natürlich auch ein Vektor sein kann in meine Familie, zu meiner Großmutter, zu meiner Schwiegertante, zu wem auch immer, zu Menschen, mit denen ich am Arbeitsplatz zusammentreffe, mit Freundinnen und Freunden, von denen ich vielleicht gar nicht weiß, dass sie eine Grunderkrankung haben, die sie besonders vulnerabel machen für dieses Virus. Daher muss ich mich entsprechend vorsichtig verhalten, um eben zu verhindern, dass ich andere Menschen gefährde. Und das kann ich bei Corona zum Glück sehr einfach, nämlich indem ich diese Maske trage oder indem ich Abstand halte oder indem ich Kontakte zu sehr vulnerablen Personen eine bestimmte Zeit auch vermeide.
Ja, es wäre nachvollziehbar und einfach, aber trotzdem gab es das Phänomen der sogenannten Corona-Gegner. Ich meine, ich wäre im Prinzip auch ein Corona-Gegner, ich wäre jetzt nicht so ein Fan davon, aber da ging es ja um die Schutzmaßnahmen. Ist der Wunsch nach individueller Freiheit stärker als der gesellschaftliche Zusammenhalt?
Das glaube ich nicht. Der Wunsch nach individueller Freiheit ist natürlich sehr stark, aber man kann diesen Wunsch nach individueller Freiheit nur kurz beschränken. Also, weil man kann sich auch selbst nur kurz zurücknehmen. Das hat ja im Lockdown, im ersten, also das hat ja jetzt von außen betrachtet zumindest gut funktioniert. Also da waren ja, also die Straßen waren menschenleer, die Menschen waren zu Hause, die Kontakte wurden massiv reduziert. Das, also da ist die individuelle Freiheit massiv auch auf eigenes Betreiben eigentlich der Menschen, nicht nur aufgrund der politischen Anordnungen, sozusagen massiv beschränkt worden. Allerdings war das Motiv dafür ein schlechtes, nämlich es war Angst. Mhm. Und Angst ist ein sehr, sehr starkes Gefühl und das wirkt nur kurz. Und man hält das ja nicht lang aus als Mensch, dass man Angst hat, nämlich Todesangst oder Angst vor der eigenen Krankheit und vor dem eigenen Sterben. Und daher ist das dann immer das Gleiche, wenn das zu lange dauert. Und das hat zu lang, weil man wusste ja, Corona wird lange dauern. Ja, dann passiert, wenn man zu viel Angst hat, entweder, dass man es leugnet, mhm, oder dass man in Schockstarre bleibt und eigentlich nicht mehr gesellschaftsfähig und lebensfähig ist. Oder dass man sozusagen es persifliert und sich lustig darüber macht oder wie auch immer. Ja. Ja, also ganz wenige Menschen können diese Angst dann so gut ablegen. Und das war einer der großen politischen Fehler in der Anfangszeit, hier mit Angst quasi Motivation zu schaffen, statt mit anderen Werten wie mit Solidarität, wie mit gemeinsam werden wir das schaffen. Wir müssen, ja, also das sind auch die Bilder, die du angesprochen hast, von Bergamo mit den LKWs, mit den Toten. Ja, also das ist bewusst inszeniert. Also das ist nicht inszeniert, ja, das Bild, ja, aber dass es übertragen wird und ja, dass es quasi die Menschen in Österreich sehen, ja, das ist ein politisches Instrument gewesen, um den Menschen Angst zu machen.
Ich hatte auch furchtbare Angst, also vor allem in den ersten Wochen. Ich habe keine Angst um mein Leben gehabt. Ich habe solche Angst um das Leben meiner Mutter gehabt. Aber mir war ganz klar irgendwie, dass die einzige Antwort auf diese Angst Solidarität sein muss. Das Einzige, was heilsam ist. Ja?
Das Zweite, was heilsam ist, ist der Glaube und das Vertrauen an die Wissenschaft. Ja. Weil man muss schon sagen, beim Coronavirus, und das darf man nicht unterschätzen, also die Menschen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die haben Unglaubliches geleistet in dieser Phase. Es ist unglaublich schnell quasi erkannt worden, das Virus. Es ist unglaublich schnell, sind Methoden zum Nachweis des Virus entwickelt worden. Unglaublich schnell sind Gegenmaßnahmen entwickelt worden, sind Medikamente entwickelt worden, sind Vakzine, also Impfstoffe, mhm, entwickelt worden. Also all das wäre vor 20 Jahren in dieser Geschwindigkeit nicht möglich gewesen. Das bedeutet, es hätte viel mehr Menschen betroffen, es hätte viel mehr Todesopfer gegeben, mhm, und es hätte vor allem, und das ist auch gesellschaftlich und volkswirtschaftlich hochrelevant, es hätte viel mehr Post- und Long-Covid Patientinnen gegeben. Weil wenn hier nur 3% oder 5% aller Menschen, die infiziert sind mit dem Virus, sozusagen für eine längere Periode sozusagen leistungsschwach werden, nicht aufstehen können in der Früh, ja, dann hat das natürlich für die Lebensqualität der Menschen und auch für die Volkswirtschaft enorme Konsequenzen. Viel größere, als dass man 14 Tage im Krankenstand ist oder in Quarantäne sein muss.
Absolut richtig. Heute ist immer noch manche Wunde der Pandemie noch nicht geschlossen, kommt man vor. Dazu kommt jetzt der Ukraine-Konflikt mit all seinen Gänsefüßchen-Nebenwirkungen. Ja. Das belastet. Und neben den wirtschaftlichen Problemen gibt es auch andere Herausforderungen, die nicht so laut diskutiert werden. Gerade Kinder und Jugendliche haben mit großen Bildungslücken zu kämpfen, aber auch mit ganz, ganz schlimmen psychosozialen Problemen. Wie hilft da das österreichische Rote Kreuz?
Also jetzt unabhängig von dem Ukraine-Konflikt sind wir der Überzeugung, dass Bildung etwas ist, das ein ganz ein wichtiges Rüstzeug für jeden Einzelnen, jede Einzelne von uns ist, um ein gutes, glückliches und ausgeglichenes Leben führen zu können. Wir wissen aber, dass Bildung ungerecht verteilt ist in der Gesellschaft. Und die, die gebildet sind, ihre Kinder auch so erziehen, dass Bildung auch ein wichtiges Gut ist. Aber es auch viele Menschen gibt, die sich Bildung nicht leisten können, jetzt im Sinne der Zeit oder des Geldes, aber auch die halt der Bildung der eigenen Kinder weniger Bedeutung beimessen. Und das ist natürlich hochgradig unfair für die Kinder, die das betrifft. Und da versuchen wir seit vielen Jahren sozusagen ein Hilfsangebot zu stellen, um diese Grundvoraussetzung für ein glückliches und gutes und selbstbestimmtes Leben in unserer Gesellschaft, nämlich Bildung sozusagen auch zu erlangen und den Menschen zu helfen, also den Kindern in diesem Fall zu helfen, sozusagen einen Abschluss zu machen, einen Schulabschluss, der sie dann befähigt, eben einen Beruf zu lernen oder eine weiterführende Schule zu besuchen, um eben sozusagen selbst auch dieses Glück zu finden, im eigenen Leben viel weiterzubringen. Und Bildung ist was einem auch niemand mehr wegnehmen kann.
Nein.
Ja, das also auch schon, schwere Krankheiten und dergleichen, ja, aber prinzipiell nicht. Und das ist etwas, das ist eine Investition in den einzelnen Menschen, aber auch in die Gesellschaft.
Absolut.
Und in die Gruppe, die sehr, sehr gut tut. Weil man sieht, Bildung korreliert mit ganz, ganz viel, nämlich mit Gesundheit, mit Glück, nicht nur mit Wohlstand, aber auch mit Zufriedenheit. Und deshalb ist das ein ganz wichtiger Schlüssel. Und
ja,
das gilt für die Kinder aus der Ukraine genauso. Die sind meistens ganz gut gebildet übrigens. Die genießen auch, wenn sie in Österreich sind, oft noch den Fernunterricht ihrer Schule in der Ukraine, der meistens hervorragend ist. Deshalb ist es ein bisschen schwierig mit der Schulpflicht, weil wenn das auch am Vormittag ist, dann korreliert das manchmal. Aber das ist kein Programm jetzt für Kinder aus der Ukraine. Aber auch da gibt es natürlich Programme, um hier auch quasi in der Community hier diese Möglichkeit der Weiterbildung und auch jetzt des höheren Schulabschlusses zum Beispiel zu ermöglichen.
Im Prinzip sind es einfach die Zukunftsängste, die, glaube ich, auch viele Kinder und Jugendliche planen. Dazu will ich dann in Teil 3 unseres Podcasts noch näher eingehen, wenn es um Klimaveränderungen geht, die unser aller Leben betreffen werden und schon betreffen. Ich wollte noch kurz auf die psychosozialen Probleme zu sprechen kommen. Ich habe es auch nicht wahrhaben wollen, ja, wie schlimm das viele Kinder und Jugendliche getroffen hat, dass sie in die Lockdowns kamen. Dann kam halt auch dazu der Konflikt. Dann kommt die Klimaveränderung dazu, die wirtschaftliche Lage, die Inflation. Also es ist nicht so unbedingt die rosigste Zeit, ein junger Mensch zu sein und weiterhin an seine Zukunft zu glauben. Wie hilft da das Rote Kreuz?
Ja, also unsere psychosozialen Dienste, die kümmern sich um viele Aspekte des psychosozialen Wohlergehens für die Menschen. Das beginnt damit, dass wenn es belastende Einsätze gibt für eigene Mitarbeitende, dass die aufgefangen werden. Das ist über die Krisenintervention, wo Menschen, die gerade Schicksalsschläge erlitten haben, wo ihnen beigestanden wird und wo wir versuchen, diese schwierige Zeit mit ihnen gemeinsam zu verbringen und sie da bestmöglich wieder rauszuholen. Und bei den Sozialen, also bei den, wo das der Schwerpunkt beim Psychosozialen Sozialen ist, sind es zum Beispiel Bildungsprogramme, Beschäftigungsprogramme, ist es die Möglichkeit, sich auch freiwillig zu engagieren, weil das ein ganz bereichernder Aspekt im Leben sein kann. Also besonders dann, wenn man das Gefühl hat, die Gesellschaft braucht mich nicht oder ich bin jetzt im Pensionsschock oder ich bin gerade arbeitslos, dann bereichert das ungemein. Nicht nur, weil es Tagesstruktur gibt und alles, sondern weil ich mich damit nicht nur mit mir selbst beschäftige, sondern mich auch mit anderen beschäftige. Und das das zeigen auch wissenschaftliche Studien, glücklich macht und ein zufriedeneres Leben ermöglicht. Und man sieht das sogar in der Lebenserwartung, die dadurch statistisch steigt, wenn man sich nicht nur mit sich selbst beschäftigt und seinem eigenen Schicksal und seinen eigenen Krankheiten, sondern wenn man sich mit anderen Menschen beschäftigt, wenn man versucht, ihnen zu helfen, wenn man für sie da ist, dann steigert das, wie gesagt, auch die Lebenserwartung.
Du hast mir das perfekte Stichwort gegeben, ja, der Rettungsdienst. Heute, seit mehr als 35 Jahren, bist du ehrenamtlich da als Notfallsanitäter im Einsatz bis zum heutigen Tag. Was konntest du durch diese Tätigkeit alles lernen, erfahren über uns Österreicher und Österreicherinnen, über die Menschen?
Ja, unendlich viel. Also neben dem Fachlichen, da will ich gar nicht darauf eingehen, ist es vor allem, also wenn man sich jetzt vorstellt, so einen 17-, 18-jährigen Burschen, der in Wien, in seiner Blase halt irgendwo aufgewachsen ist und plötzlich, weil Rettungsdienst bedeutet, man lernt unglaublich viele verschiedene Facetten des Landes und der Stadt kennen. Man kommt raus aus dieser Blase und zwar durchaus gewollt, also im Sinne von auch willkommen und empfangen von den Menschen, allerdings meistens unvorbereitet. Das heißt, man kommt mitten ins Leben von diesen Menschen. Und ich hätte es nicht für möglich gehalten, wie, unter welchen Bedingungen Menschen in meiner unmittelbaren Umgebung wohnen, unter welchen sozialen Verhältnissen sie leben, mit welchen Belastungen sie zu kämpfen haben, mit in welchen Beziehungssituationen sie sind, wie viel der Mensch auch aushält, ja, wie resilient er letztlich ist, wie soziale Systeme in einem Land funktionieren, wie Menschen in Ausnahmesituationen agieren und reagieren. Also all das lernt man, das lernt man auch zu schätzen. Und das öffnet den Blick und die Perspektive gewaltig.
Das glaube ich. Manchmal muss es noch schneller gehen, ja. Ich habe es erst gestern, also die Zahlen variieren, die man sich da googeln kann. Über 12.000 Österreicher und Österreicherinnen sterben jedes Jahr am plötzlichen Herztod. Mein Vater ist einer davon. Mir ist jetzt bei einem Spaziergang durch die innere Stadt aufgefallen, wie viele diese schicken neuen Defi-Säulen es gibt. Bitte erzähl mir mehr darüber, über die Verbreitung und auch über die Schulung.
Also prinzipiell der plötzliche Herztod ist ein Phänomen, das gibt's, das wird's auch immer geben wahrscheinlich. Es ist eigentlich ein angenehmer Tod für die Menschen, ihn selbst zu sterben. Für die Angehörigen ist es sehr unangenehm, weil es sehr, sehr plötzlich ist. Und das große Unangenehme daran ist, dass manchmal ganz gut vermeidbar wäre. Oft sehr gut vermeidbar wäre. Also der Auslöser, nämlich zum Beispiel ein kleiner Herzinfarkt, der ein Kammerflimmern beim Herzen auslöst, der wäre ganz gut heilbar. Allerdings, wenn es keine erste Hilfe gibt, in dem Moment, wo der Kreislauf stillsteht bei diesem Menschen und die Atmung stillsteht bei diesem Menschen, dann stirbt leider das Gehirn und damit der Mensch. Und wir wissen, dass die Zeit, die man da zur Verfügung hat, um jemanden gut durch die Chance zu geben, dass er überlebt, die ist sehr kurz. Das heißt, nach 10 Minuten etwa gibt es praktisch kaum mehr Chance, dass derjenige, der das erlitten hat, auch ein halbwegs normales Leben führen kann, wenn er denn die Grunderkrankung, also zum Beispiel diesen Herzinfarkt, auch heilbar ist. Allerdings, wenn es nach 2-3 Minuten passiert oder nach 4 Minuten, dann sind die Chancen vollkommen intakt. Und daher ist es so wichtig, dass Menschen erstens erst die Hilfe leisten, zweitens schnell den Notruf alarmieren. Für uns ist es so wichtig, dass wir Systeme schaffen, die extrem responsiv sind. Das heißt, sehr, sehr schnell quasi Menschen, die das Wichtigste in diesem Moment können, nämlich die Herzdruckmassage zu machen, an den Ort zu bringen. Und viertens, und das ist das, was du angesprochen hast, bei manchen dieser Patientinnen, nämlich die mit einem Kammerflimmern, da hilft ein Defibrillator. Sehr gut. Und deshalb haben wir schon, ich glaube, im Jahr 2000, schlag mich dort, 4, 5, 3 irgendwann, begonnen, quasi Österreich herzsicher zu machen, indem wir propagiert haben, dass diese damals neuartigen Geräte, also so neu sind sie nicht, aber das Neuartige war, dass sie so sicher sind, dass sie auch durch jeder Mann und jeder Frau bedient werden können, dass wir sie sozusagen möglichst gut verbreiten, um ein möglichst dichtes Netz zu haben. Warum? Weil wir dann Menschen quasi dorthin schicken können, nach einem Notruf, und sagen, hol dein Defi und sozusagen kleben auf dem Brustkorb des Patienten und den Rest macht dann der Defi. Allerdings, und das darf man nicht vergessen, die Herzdruckmassage ist das Allerwichtigste, das heißt, das kommt noch vor dem Defi, neben dem Defi und parallel zum Defi, weil die Herzdruckmassage bedeutet, dass ich den Kreislauf wieder zumindest rudimentär in Schwung bekomme und damit das sauerstoffhaltige Blut, das ja noch im Körper ist, auch zum Gehirn transportiere, damit diese kleinen grauen Zellen da nicht absterben.
Mit dem letzten Themenblock des zweiten Teils unseres Podcasts möchte ich auch schon ein wenig Zukunftsmusik abspielen und vielleicht auch dementsprechend etwas Hoffnung vermitteln. Wie viele junge Menschen befinden sich denn derzeit in Ausbildung, im Rettungsdienst oder engagieren sich auch ehrenamtlich beim Roten Kreuz?
Die Zahl weiß ich gar nicht. Ist, glaube ich, auch gar nicht so relevant. Relevant ist, glaube ich, dass wenn man heute in eine Dienststelle des Österreichischen Roten Kreuzes zum Rettungsdienst geht oder ein Rettungsauto sich anschaut, dann sieht man, dass am Wochenende und in der Nacht, also das ist da, wo viele Freiwillige auch tätig sind, dass das durchaus erstens diverse, also geschlechtlich diverse Teams sind und eher jüngere Teams sind. Mhm. Also das sind wahrscheinlich so im Schnitt 27, 28 Jahre alt. Es sind Frauen, es sind Männer, die sozusagen mit sehr viel Elan und Engagement hier auch sehr fröhlich und freundlich wirken, hier den Rettungsdienst betreiben und sicherstellen, dass in diesem Land, wenn man einen medizinischen Notfall hat, in 8-9 Minuten auch jemand da ist, der helfen kann, der mit Equipment und Ausbildung da ist, um hier Leben zu retten.
Ja, also das Leben retten, das ist so eine Sache. Ich kenne einen jungen Mann, hallo Robin, falls du heute zuhörst, der lässt sich da gerade bei euch ausbilden und ja, ist kein Vergleich, wie gut es ihm jetzt geht und wie bereichernd diese Tätigkeit für ihn ist, die nicht jeder ausführen könnte, aber wenn er die Voraussetzungen dazu hat, dürfte es unglaublich menschlich bereichernd sein, da dabei zu sein. Apropos Leben retten ist Teamarbeit, eine ganz pragmatische Frage jetzt noch zum Schluss des zweiten Blogs. Welche Verzahnungen und Kooperationen mit anderen Organisationen gibt es eigentlich? Zum Beispiel, weiß nicht was, im Sinne des Hubschraubers oder andere Hilfsorganisationen, politische Organisationen oder einfach zivilgesellschaftliche. Das würde mich noch interessieren.
Leben retten ist Teamarbeit. Das ist eine wunderschöne Arbeit, das ist aber auch Teamarbeit. Das heißt, es ist selten, dass man alleine Leben retten kann, sondern da gehört es dazu, dass ein ganzes System gut funktioniert, auch wenn das Wort jetzt ein bisschen technisch klingt. Aber es geht darum, dass der Notruf gut funktioniert. Das bedeutet, es muss das Telefon funktionieren, es muss die Leitstelle funktionieren, es muss der Funk funktionieren, es müssen die Computer funktionieren. Also da hängt jedes Mal ganz, ganz viel dran. Man muss dann auch sozusagen neben den Einsatzkräften, die vor Ort zusammenarbeiten müssen. Das sind vor allem die Feuerwehren, die Polizei und eben das Rote Kreuz oder der Rettungsdienst österreichweit mit den Spezialrettungsdiensten, mit der Wasserrettung, der Bergrettung, wenn es in unwegsamen Gelände ist, mit der Flugrettung, wenn es darum geht, quasi weitere Distanzen mit dem Patienten dann zurückzulegen. Aber letztlich ist es dann das Gesundheitswesen als Ganzes, ja, weil es nutzt ja nichts, wenn wir in 8 Minuten dort sind und Leben gerettet hätten, aber wir den Patienten oder die Patientin nirgends hinbringen könnten, wo eine Definitivversorgung passiert. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Zahnräder, die gut ineinander greifen müssen. Viele Systeme, die aufeinander abgestimmt sein müssen, viele Menschen, die miteinander kommunizieren müssen, viele Informationen, die weitergegeben und verarbeitet werden müssen, um hier ein möglichst gutes Service, nämlich im Sinne von Gesundheit erhalten, Krankheit verhindern oder Leben retten, den Menschen zu bieten. Das ist ein System, das sehr kompliziert klingt auf den ersten Blick. Das ist auch tatsächlich kompliziert, aber es ist ein System, das sich auch laufend weiterentwickelt. Und daher ist diese Komplexität dieses Systems, die ist aufeinander abgestimmt permanent und deshalb funktioniert es auch so gut.
Faszinierend. Willkommen in der Zukunft, Gary. Die Welt gehört nicht uns, wir haben sie nur von unseren Kindern geborgt. Wie empfindest du diesen Spruch, dieses Zitat?
Ja, wir haben sie auch nicht von unseren Kindern geborgt, sondern sie ist halt unsere Heimat und unsere Lebensgrundlage, um hier nachhaltig und vernünftig zu leben, ohne das Leben der nachfolgenden Generationen hier zu gefährden oder zu verunmöglichen. Und derzeit hat man ein bisschen den Eindruck, dass dieser Vertrag, dieser Generationenvertrag ein bisschen ins Wanken gerät. Und diese Gen Z, die wird wahrscheinlich auch sagen, der ist gekündigt worden, dieser Vertrag, weil die Boomer und alle anderen Vorgängergenerationen, die sind nicht nur mit den natürlichen Ressourcen des Planeten sorglos umgegangen, sondern die haben auch quasi hauptsächlich auf den eigenen Vorteil bedacht gelebt und Dinge wie Wirtschaftswachstum, wie Konsum, wie eben natürliche Ressourcen überstrapazieren, das ist mittlerweile zum Alltag geworden.
Kannst du dir vorstellen, welche Frage jetzt gleich als nächstes kommt oder welches Thema? Ja, also diese Menschen, diese jungen Menschen, die sorgen sich um ihre Zukunft berechtigt, wie ich finde jedenfalls. Manche kämpfen auch um ihre Zukunft. Die sogenannten Klimakleber werden von manchen bewundert und von anderen wirklich mit Emphase mittlerweile gehasst, auch weil sie den Verkehr aufhalten. Der Vorwurf, der Rettungsdienst wird ebenso blockiert. Wie stehst du dazu?
Also zunächst muss man sagen, die Menschen, die hier verzweifelt sich selbst an die Straße kleben oder andere Aktionen machen, um aufmerksam zu machen darauf, dass es 11:55 ist für sie und für die zukünftigen Generationen, die haben ein höchst berechtigtes Anliegen. Und es ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten in unser aller Bewusstsein, also es gibt niemanden, der nicht weiß, was mit diesem Planeten gerade passiert. Es gibt Menschen, die wollen es nicht glauben, die können es nicht glauben, aber eigentlich wissen es alle, weil die Informationen gibt es alle und sie werden transportiert. Und dennoch haben wir es verabsäumt, unseren Lebensstil halt so zu ändern, dass die Minimalziele, die die Staaten in Paris etwa vereinbart haben, auch eingehalten werden können. Und die Verzweiflung der jungen Menschen, die das Gefühl haben, es wird ihnen die Lebensgrundlage unter ihren Füßen entzogen, die Verzweiflung muss man verstehen können, finde ich. Ob das jetzt genau das richtige Instrument ist, kann ich nicht beurteilen, will ich auch gar nicht beurteilen. Was ich sagen kann, ist, dass im Rettungsdienst, da geht es darum, dass wir möglichst schnell von A nach B kommen, nämlich mit Kraftfahrzeugen durch den Verkehr. Da gibt es jeden Tag hunderte Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die uns blockieren, wissentlich oder unwissentlich. Ja. LKWs, die irgendwo noch ausladen schnell, Fahrzeuglenker, die ihre Fahrzeuge so abstellen beim Parken, dass man nicht ums Eck kommt oder nicht in eine Rettungseinfahrt zu einer Wohnhausanlage etwa reinkommt. Menschen, die in Kreuzungen einfahren mit Kraftfahrzeugen, obwohl sie sehen, dass sie da nicht rauskommen und dann mitten in der Kreuzung stehen, wenn der Querverkehr grün hat. Also da gibt's ganz, ganz viele. Und einer der Gründe, warum wir sozusagen im Stau stehen können, sind natürlich auch Demonstrationen oder sozusagen Aktionen von Menschen, die auf diese Klimakrise aufmerksam machen wollen. Das ist jetzt nichts, was mich als Einsatzlenker besonders beunruhigt, weil, wie gesagt, mit Staus und dergleichen können wir umgehen. Wenn wir ganz unmittelbar betroffen sind, weil etwa vor uns gerade die Kreuzung gesperrt wird, dann lassen uns die Aktivistinnen und Aktivisten durch. Das bedeutet nicht, dass wir nicht trotzdem irgendwo im Umgehungsstau zum Beispiel auch stehen, aber den gibt's permanent und dauernd, also zumindest in den Städten. Also das ist nichts, womit wir nicht umgehen könnten. Womit wir nicht umgehen können werden, ist, wenn in Österreich die Durchschnittstemperatur um 4 Grad steigen wird. Weil dann gibt's hunderttausende Hitzetote, dann gibt's hunderttausende zusätzliche Erkrankte, dann gibt's viele neue Krankheiten, die kommen werden. Dann wird vielen Menschen die Lebensgrundlage entzogen, nämlich wirtschaftlich, auch die Landwirtinnen, die dann viele sozusagen Agrarprodukte gar nicht mehr herstellen können, anbauen können, weil eben die Auswirkungen dieser Klimakrise so verheerend sein werden.
Ja, ich denke schon allein an die Wetterextreme, die wir jetzt schon mitbekommen. Also für den Katastrophendienst wird das ja auch eine vollkommen neue Herausforderung auf euch zukommen. Wie wappnet ihr euch da?
Ja, schwierig, weil wenn man es nicht verhindern kann, muss man sich anpassen. Das ist auch nicht nur im Katastrophenmanagement, auch in der Politik so. Es gibt Verhinderungsstrategien und dann gibt es Klimawandel-Anpassungsstrategien. Das heißt, man könnte jetzt einen Olivenbaum pflanzen etwa, statt einen Birnbaum, weil der in 20, 30 Jahren wahrscheinlich guten Ertrag an Oliven bringen wird. Also das wäre so eine typische Anpassungsmaßnahme. Für die Katastrophenhilfe bedeutet das, man muss sich tatsächlich mit den Extremwetterereignissen anfreunden, wäre schon zu viel gesagt. Man muss dem begegnen und man muss halt wenn es Prävention nicht mehr möglich ist, muss man halt in der Reaktion, das heißt in der Hilfe, entsprechend verstärken. Vor allem aber, und vor der Pandemie muss man sagen, der natürliche Killer Nummer 1 in den letzten 50 Jahren in Europa, das waren nicht Lawinen, Hochwasser oder Erdbeben, sondern das waren Hitzewellen. An Hitzewellen sind in Europa viele Zehntausende Menschen gestorben in den vergangenen Jahrzehnten und das wird leider mehr. Ja. Und auch bei Hitze ist es so, dass es leider wieder vulnerable Gruppen trifft, die sich selbst dann schwer helfen können. Es sind Menschen, die in prekären Wohnsituationen sind, die womöglich nicht mehr mobil genug sind, um sozusagen der Hitze zu entgehen und um es zu verstehen. Sozusagen an Hitze stirbt man, aber es ist eigentlich keine Todesursache, weil man stirbt eigentlich an seiner Grunderkrankung, die man nicht mehr kompensieren kann. Das ist so ähnlich wie, man kann sich das, glaube ich, vorstellen am besten wie so ein Krug Wasser, und jede Krankheit, jede chronische Krankheit, die man im Laufe seines Lebens sammelt, die füllt diesen Krug mit Wasser. Und sozusagen, man kann dann nicht mehr viel reinschütten, bevor dieser Krug übergeht. Und Hitze bedeutet, ich schütte in den Krug Wasser noch weiter Wasser dazu. Also wenn ich jung und gesund bin, ja, und der Krug halb leer ist oder ganz leer ist, weil da vertrage ich viel Hitze. Mhm. Aber wenn ich schon älter bin, wenn ich chronisch krank bin, wenn ich das nicht mehr kompensieren kann, dann geht dieser Krug über, und übergehen der Krug in dem Fall heißt sterben, weil das der Körper nicht mehr kompensieren kann.
Ja.
Dazu gibt es aber noch ein Phänomen, und das trifft jetzt weniger uns in unseren Breiten, aber vor allem sozusagen Länder wie jetzt Indien und Pakistan oder Thailand ganz aktuell, das ist physikalisch einfach ein Fakt. Ja, ich habe eine Körpertemperatur und die kann ich regulieren als erwachsener Mensch, indem ich zum Beispiel schwitze, also durch Verdunstungskälte. Das bedeutet aber, also wenn es jetzt 43 Grad hat und sehr trocken ist, dann schaffe ich es trotzdem, dass mein Körper nicht mehr als 37 Grad kriegt, weil durch diese Verdunstungskälte schaffe ich es, das zu kompensieren. Wenn es aber so heiß und so feucht ist, ja, feuchte Temperatur heißt das, dann nutzt das nichts. Dann halte ich das oft auch als gesunder nicht länger als 1, 2, 3 Stunden aus dieser Hitze und sterbe dann. Das heißt, weil der Körper die Temperatur nicht mehr regulieren kann, weil nichts mehr verdunstet, weil die Luftfeuchtigkeit so hoch ist und die Temperatur so hoch ist. Mhm. Und da kann ich natürlich, wenn ich reingehe in einen klimatisierten Raum, schaffe ich das wieder. Ja, oder in einen trockenen Raum. Aber für Menschen, die im Freien sich befinden, die draußen sind, die das unterschätzen, kann das ernstliche gesundheitliche Konsequenzen haben.
Ja.
Und das ist tatsächlich so, dass es auch Prognosen gibt, dass es sozusagen viele Teile, die heute bewohnbar sind auf der Erde, die dann nicht mehr bewohnbar werden, genau wegen dieser hohen Temperatur und der hohen Luftfeuchtigkeit.
Ja, die Welt ist im Wandel. Manche nennen es auch Zeitenwende ganz dramatisch. Der demografische Wandel macht sich ebenso bemerkbar. Wir werden immer älter, die Nachfrage nach der Pflege steigt enorm. Dazu werden wir im Podcast 2 mit zwei Expertinnen des österreichischen Roten Kreuzes reden. Aber von dir würde ich es vielleicht auch in aller Kürze, wenn es geht, hören. Was kommt da auf uns zu und wie lösen wir diese Pflegekrise?
Ja, Nina, ich habe mal einen coolen Satz gehört und den wiederhole ich jetzt. Da kommt nichts auf uns zu. Wir kommen auf sie zu. Weil wir sind genau die, die dann alt und krank und hochbetagt sind. Und unsere Kinder und Enkelkinder, auf die kommt das zu.
Good point.
Das sind wir. Ja, also ich bin knapp über 50. Ja, dass meine Generation und die sozusagen auch 10 Jahre Älteren sind die, die auf die Jüngeren dazukommen. Warum? Weil es ja gut, weil die Lebenserwartung ist gestiegen bis Corona, dann ist sie kurz gesunken, jetzt wird sie sicher wieder steigen. Das heißt, das ist ja prinzipiell ein gutes Phänomen, bedeutet aber auch, dass es halt viele alte Menschen gibt. Und ohne Migration gäbe es viel zu wenig junge Menschen in Österreich. Und das Gute an der Demografie ist, dass das eine Wissenschaft ist, die recht präzise über lange Zeit vorhersagen kann, wie sich etwas entwickeln wird. Und wir sehen jetzt schon, dass es halt einfach zu viele alte Menschen geben wird, mit zu wenig jungen Menschen, die sich um diese alten Menschen kümmern können. Und die sozusagen ja auch arbeiten müssen und unsere Pensionen erwirtschaften müssen und dergleichen. Und das ist sozusagen jetzt nicht in dieser Dramatik, aber das entwickelt sich halt langsam. Und das wird zunehmend auch zum Problem. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht nur die Rahmenbedingungen für Pflege und Betreuungs- und soziale Berufe verbessern und das Image verbessern, sondern dass wir auch die Freude vermitteln, die es macht, sich mit Menschen zu umgeben und sozusagen Menschen ein schönes, würdiges Leben auch im Alter zu ermöglichen.
Also ich halte das für unsere Pflicht.
Ja, ehrlich das ist gesagt, ein wunderbarer Beruf. Er muss halt auch möglich gemacht werden,
das
dass
richtig.
Man ihn ausübt. Das heißt, man muss davon leben können, man muss sozusagen von der Belastung, die man dabei erlebt, muss das erträglich sein. Und es muss auch so in der öffentlichen Anerkennung sozusagen den Stellenwert bekommen, den diese Berufe verdient haben.
Absolut.
Und das ist unsere aller Aufgabe, dafür zu werben.
Wir werden nicht nur älter, wir werden auch mehr. Welche Auswirkungen hat denn das Wachstum der Bevölkerung generell in Zukunft? Also ich meine jetzt ganz speziell zum Beispiel bei den Blutspenden. Das muss ja irgendwie auch sich dann damit verändern.
Beim Blutspenden haben wir die gleiche Herausforderung. Die Menschen, die Blutkonserven brauchen, um sozusagen gesund zu werden, um zu überleben, die sind in der Regel ältere Menschen. Das heißt, der Bedarf an Blutkonserven, wenn es viele ältere Menschen in einer Gesellschaft gibt, ist höher, als wenn es wenige ältere Menschen gibt. Gleichzeitig, wer kann Blut spenden? Das sind eher die jüngeren Menschen, weil die halt jung, gesund und fit genug sind und das auch gut vertragen. Und je mehr ältere Menschen und je weniger junge Menschen es gibt, desto schwieriger ist es, die Blutversorgung entsprechend sicherzustellen. Mhm. Das ist eine Phase, in der wir gerade sind, nämlich in einer Zeitenwende. Wir hatten in den letzten 20 Jahren eher Rückgänge beim Blutbedarf. Das hat mit der technischen und medizinischen Entwicklung zu tun. Wir sehen aber, dass wir in den nächsten 20 Jahren einen steigenden Blutbedarf haben werden, weil eben viele ältere Menschen Blutkonserven brauchen. Gleichzeitig aber, das sehen wir auch bei den Zivildienstleistenden, die Kohorten kleiner werden.
Mhm.
Das heißt, die danach rücken als potenzielle Blutspenderinnen werden weniger. Daher müssen wir sie viel besser motivieren und ansprechen. Die jungen Menschen sollten so viel und so gut es geht informiert werden und auch selbst Blut spenden.
Mhm.
Das ist eine Möglichkeit, die eigentlich recht einfach ist. Also man braucht eine Stunde, vielleicht eineinhalb Stunden mit hin und her fahren Zeit. Aber es ist ein höchst persönlicher Akt. Also es ist etwas, ich gebe etwas aus meinem Inneren im wahrsten Sinne des Wortes, das auch nur ich geben kann. Also natürlich können es andere auch geben, aber es ist dieses Notfallmedikament Blutkonserve ist nur herstellbar aus einer Konserve, die von einem Spender oder einer Spenderin kommt. Und es ist auch ein Akt, der unglaubliche Solidarität ausdrückt, weil ich gebe das in dem Fall einer Organisation und vertraue darauf, dass das ein Patient oder eine Patientin bekommt im Krankenhaus, dem oder der ich damit das Leben rette womöglich, ohne ihn oder sie zu kennen, ohne genau zu wissen, wer das ist. Und das ist eigentlich ein unglaublich schöner Akt, weil es relativ wenig Aufwand bringt, nicht substituierbar ist durch irgendwas anderes, durch Geld oder durch künstliche Produkte. Und ein Akt, der zwar nicht so unmittelbar ist, wie jetzt bei der Herzdruckmassage jemanden das Leben zu retten, aber der so mittelbar und damit so unkonditionell ist, ja, so bedingungslos, wie die Liebe zu einem Kind, die auch bedingungslos ist, ist das eigentlich ohne zu wissen, ohne auszusuchen, für wen ich das mache genau, ich mache das für einen mir Unbekannten, eine mir Unbekannte. Und das ist eigentlich ein wunderschöner Akt. Und ich glaube, dass viele Menschen, die das können und dürfen, weil da gibt es auch viele Ausschlussgründe, wenn man nicht Blut spenden darf, diese Blutspende etwas ist, das, wenn es einmal zur Gewohnheit wird und regelmäßig gemacht wird, ist das etwas, das wollen die Menschen dann auch gar nicht mehr missen. Das merkt man bei denen, die 10, 20 Jahre lang regelmäßig Blut gespendet haben und plötzlich zum Beispiel aufgrund einer Erkrankung nicht mehr dürfen. Denen fehlt was im Leben, weil in ihnen dieser Akt, diese Solidarität fehlt.
Puh, also Meine finalen Fragen wären ja persönliche Fragen gewesen. Eine steht da vor mir, inwiefern dich die Arbeit verändert hat in diesen 35 Jahren und was sie mit einem macht und wer du damals warst und wer du heute bist. Aber ich sehe schon, du liebst die Menschen immer noch sehr. Aber vielleicht möchtest du mir noch ein bisschen mehr verraten, was 35 Jahre beim Österreichischen Roten Kreuz mit dir gemacht haben.
Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage, weil ja 35 Jahre etwas zu machen, jetzt gleichgültig, ob man Bäcker ist oder Krankenschwester oder Ärztin oder was auch immer, das prägt einen natürlich immer. Und das ist ein Teil des Lebens, den Plan B, wie wäre es ohne gewesen, Den kann man sich ja gar nicht vorstellen. Letztlich ist es unglaublich bereichernd, ja, weil zunächst einmal habe ich das große Privileg, dass ich was mache, was man Freude macht, was meinen Talenten entspricht, wo ich viel bewirken kann, jetzt im Sinne von Gutes tun oder im Sinne von Veränderungen herbeiführen. Und das macht natürlich zufrieden, glücklich, stolz und alle anderen positiven Gefühle, die damit verbunden sind. Und das ist für das eigene Leben natürlich sehr, sehr bereichernd, sich auch mit den Leben oder den Lebensabschnitten oder den Perspektiven anderer zu beschäftigen. Und das ist sehr, sehr bereichernd. Und da gibt es ein schwierig auszusprechendes Wort, Ambiguitätstoleranz. Ja? Also, dass nicht eines immer richtig ist und nicht ein Weg nur zum Ziel führt, sondern auch mehrere Wahrheiten nebeneinander Berechtigung haben. Und das lernt man sehr.
Puh.
Ja, weil meine Perspektive auf irgendein Problem oder eine Lösung oder eine Situation ist selbstverständlich eine ganz andere als die das betrifft. Als Menschen, die chronisch krank sind, die sich permanent mit ihrer Krankheit, oder nicht permanent, aber sehr, sehr lange und intensiv mit ihrer Krankheit auseinandersetzen, die haben eine andere Perspektive darauf, als ich, der diese Krankheit nicht hat. Menschen, die Kinder haben, haben ganz andere Perspektiven auf Erziehung, ja, auf Bildung als Menschen, die keine Kinder haben. Und so lernt man einfach auch diese Toleranz, diese Ambiguität zuzulassen und zu akzeptieren, dass es eben mehrere Wahrheiten, mehrere Perspektiven, mehreres richtig sein kann. Und dass es viele Lösungen oft gibt, die für Menschen richtig und wahr sind. Und man lernt auf der anderen Seite auch, dass manchmal auch die Lösung ist, nichts zu tun. Oder dass Menschen sterben wollen zum Beispiel.
Ja.
Und dass man das akzeptieren können muss. Ja? Also solange man das Gefühl hat, dass die wissen, was sie wollen, dann ist das ja durchaus auch legitim, dass man sagt, na, ich will sterben, ich will ja nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ja, das ist bei Alten quasi ja viel einfacher zu akzeptieren als bei jüngeren Menschen. Aber letztlich ist auch das eine Perspektive, die man respektieren muss und die man den Menschen auch zugestehen muss,
finde ich. Also ich freue mich schon wahnsinnig auf den zweiten Podcast eben zum Thema Älterwerden und Pflege, weil das sind natürlich so Themen, die uns tief anrühren. Gerry, ich danke dir herzlich. Es war nicht nur informativ, es war menschlich auch sehr bereichernd, muss ich sagen. Vor allem die Dinge, die du am Schluss erwähnt hast, dass es verschiedene Wahrheiten gibt, das möchte ich auch allen mitgeben, die heute zugehört haben und die vielleicht auch in den sozialen Medien kommentieren. Denn tatsächlich gibt es nicht nur die eine und die eine absolute Wahrheit. Also ich bedanke mich bei dir, Gerry. Danke euch fürs Zuhören. Wenn euch der Rotkreuz-Podcast gefallen hat, dann lasst uns ein Like da oder abonniert ihn. Bei Fragen und Wünschen jederzeit melden. podcast@roteskreuz.at. Und ich sag bis zum nächsten Mal.